ARD.
Hallo, hallo, willkommen zu Fakt ab, eine Woche Wissenschaft. Diese Woche mit Eneas Bruch und mit Julia Nesten. Hi Eneas.
Hallo.
Wie geht's? Was ist diese Woche auf deinem Schreibtisch gelandet, wo du dachtest, also es wird wieder so absurd, müssen wir drüber sprechen?
Als Graf der Genauigkeit hatte ich gehofft, ich kann ein Mathe-Thema haben, aber ich habe nur ein Penis-Thema erwischt. WissenschaftlerInnen aus China haben einen Penis mit einem 3D-Druck hergestellt. Und was hast du?
Also ich würde sagen, wenn wir nach dem Thema dann Wein brauchen, ich habe einen Wein. Ich habe mal wieder Kulinarik am Start.
Also vielleicht gleich den Disclaimer vorweg. Es ist nicht der ganze Penis. Sie haben ein Stück davon gedruckt, also Bestandteile, den Aha. Corpus cavernosum, den Schwellkörper.
Aha.
Und es ist, wenn man sich fragt, warum sollte man das tun, gibt viele gute Gründe. Erektile Dysfunktion ist weit verbreitet. Ich habe gelesen, ist jetzt eine ältere Studie gewesen, zwischen 40 und 70 trifft das die Hälfte aller Männer. Ist also schlecht für die Lebensqualität. Auch Transpersonen haben vielleicht Interesse an einem Penis. Und diese Forschung, wird gesagt, könnte in Zukunft helfen, Krankheiten zu behandeln. Wenn du beschädigtes Gewebe hast oder gar kein Gewebe, dann setz doch einfach 3D-gedrucktes Gewebe ein.
Okay, ja, klingt jetzt erstmal so weit so gut, oder? Eigentlich ganz sinnvoll.
Absolut. Ich habe mich gefragt, warum haben sie den Penis genommen? Organe drucken ist ja allgemein was sehr Kompliziertes, weil die nicht einfach nur eine Muffe und eine Schraube sind. So, und die haben gesagt, sie haben sich den Penis vorgenommen, denn der ist herausfordernd. Ein herausforderndes Organ.
Okay.
Ich glaube nicht, dass die abends nach Hause kommen und sagen, wie war dein Tag, Schatz? Ich wurde heute von einem Penis herausgefordert. Aber
ein bisschen schon.
Das Organ hat ein komplexes Netzwerk von Blutgefäßen.
Ja.
Und das wollten die irgendwie nachbauen. Und sie haben jetzt einen Teil davon rekonstruiert. Erstmal ohne echte Nerven, ohne echte Blutgefäße. Das ist für demnächst.
Okay, aber theoretisch haben sie da schon mal Platz für gelassen? Und ist das auch so ein weiches Material? Oder also wie haben die es genau gemacht?
Ein sogenanntes Hydrogel. Also das sind Körperzellen in Flüssigkeit, sage ich mal. Und die haben sie da als Tinte eingefüllt und haben dann ein 3D-Modell erstellt, so ungefähr, wie man sich das dann, also ein vereinfachtes Modell dieses Organs. Und es hat die Hauptstrukturen hat das drin, also es gibt sowas ähnliches wie den arteriellen Schwellkörper, sowas ähnliches wie den venösen Schwellkörper, dazwischen gibt es so eine Art Bindegewebe, das haben die alles sich so überlegt, wie man das nachbauen kann. So, und dann wird losgedruckt und dann ist es fertig und dann musst du nur eine Art Blut reinfüllen. Hier wird es mit Phosphat gepufferter Kochsalzlösung gemacht und roten Blutkörperchen einmal reingepumpt und siehe da, wenn du dieses Organ, was du dann künstlich gedruckt hast, durchblutest, kommt es zu einer Erektion und du kriegst sie auch abgestellt sogar. Also wenn du den Flüssigkeitsdurchfluss reduzierst, dann geht sie wieder weg.
Und muss man den dann die ganze Zeit so eingelegt lassen? Weil es klingt jetzt so nach doch irgendwie, ich sage jetzt vorsichtig, lebendigem Material.
Es ist, was ist Leben?
Ja. Ich hatte befürchtet, dass die Nachfrage kommt.
Also,
Sie haben es in Lebewesen. Das Flüssigkeitsbedarf beispielsweise, ne?
Sie haben es in Lebewesen eingesetzt. Sie haben zum Testen es bei Schweinen und Kaninchen eingesetzt. Wer sagt, ich möchte gerne in die Medizin, ich möchte gerne Tierarzt werden, den ganzen Tag süße Tiere streicheln, da sage ich mal, ja, du behandelst den ganzen Tag eklige Krankheiten und in der Medizin ist nicht nur Tabletten verschreiben, du musst halt auch mal
ran
und zum Beispiel Tierversuche machen, ja. Und du hast also Schweine und Kaninchen Defekte im Penis hervorgerufen, dann denen das 3D-gedruckte Stück eingesetzt, noch ein bisschen Endothelzellen dazu, damit das gut verwächst. Und dann tatsächlich, jetzt kommt das Happy End, darf man das im Zusammenhang so sagen, weiß ich nicht. Nach einigen Wochen konnten die Schweine dann mit elektrischer Nervenstimulation wieder eine Erektion bekommen und sie haben im MRT gesehen, das Gewebe da hat sich erholt, es wächst gut zusammen und die Tiere konnten sich mit dem gedruckten Penis auch wieder fortpflanzen.
Ich meine jetzt eher Ich meine jetzt eher so wegen, wie so eine Organtransplantation, da muss man da total aufpassen, dass wenn dieses Herz da ist, das kann nicht so ewig irgendwie rumliegen und muss eingesetzt werden. Also ich meine jetzt so der Druckvorgang, bis es eingesetzt wird, muss das dann die ganze Zeit da irgendwie so besonders eingelegt sein oder?
Ich habe Freunde, die sehr begeisterte 3D-Drucker sind.
Ja.
Und die können sich stundenlang mit den Parametern des Herstellungsprozesses beschäftigen, welche Tinte und wie schnell man druckt und so. Organe haben sie, glaube ich, noch nicht gemacht. Das hängt natürlich alles daran, was du da verdruckst. Und das ist auch ein Teil der Forschung, dass du sagst, hier, ich habe jetzt eine andere Tinte, ich sage jetzt immer Tinte dazu, eine andere Tinte genommen. Und gut ist ja immer, wenn es, ich habe gelesen, es heißt Gelierzeit. Ich hoffe, das ist richtig. Ich müsste mal, Leute, wisst ihr das? Wenn man Organe druckt, spricht man da von Gelierzeit? Oder ist das schlecht übersetzt? Also,
klingt irgendwie lecker.
Dass das schnell genug, wenn du es gedruckt hast, auch hart wird. Und ja, dass es am Ende dann Zugfestigkeit hat und elastisch ist. Und tatsächlich ist in diesem Fall, so wie ich das gelesen habe, die Dauer des Drucks generell bei Organen beschränkt, weil wenn du da echte Zellen drin hast in dieser Biotinte, die sterben ab. Und dann musst du beim Drucker Gas geben, ja, damit das nicht sozusagen, wenn der letzte Punkt gedruckt ist, auf der anderen Seite schon schimmelt.
Ach, okay, das muss aber ein ganz netter Drucker sein. Papierstau und irgendwie hier bitte andere Tinte einfüllen und heute habe ich keine Lust, ist da nicht.
Also ob das was wird, keine Ahnung. Ich habe gelesen, dass Organdruck echt noch Science Fiction ist.
Mhm.
Und jetzt Einzelmeinung, einer hat gesagt, er sieht das eher in seiner Lebenszeit, also in den nächsten 20, 30 Jahren oder weiß nicht, was der sich für eine Lebenserwartung ausrechnet, sieht das nicht für Organe, sondern dass du aber Knorpel drucken könntest oder Netzhaut oder sowas.
Ja, das wäre, also ich meine, unglaublich viele Menschen brauchen Organe, ne? Es wäre nicht nur Penisse, es wäre toll, wenn es irgendwie möglich wäre, Organe auch woanders herzukriegen, außer aus hirntoten Menschen.
Ja, oder Überfallenden oder Leuten aus dem Slum, die dann unmoralische Angebote kriegen.
Ja.
Ja, wäre doch gut zu wissen, dass man, ne, wenn du eine Niere brauchst oder eine Lunge, dass man sagt, ich bin gar nicht darauf angewiesen, dass die irgendwo herkommt, wo ich es vielleicht gar nicht wissen möchte oder muss warten, bis jemand einen Unfall hat. Ich druck das einfach.
Ja. Wobei es halt auch, ne, wenn man das ad absurdum führt, ist so, die Menschen leben komplett unhinged, machen, was sie wollen, weil sie denken, ah ja, ich bin ja, also Ersatzteile sind ja da.
Ja.
Auch irgendwie absurd.
Ich glaube, bis es so schnell geht, erstmal ist es ein Luxusprodukt.
Ja, ja, voll.
Dann ist es auch was für die Upper Class, dass man sagt, wie ich mir oder wie du dir eine neue Brille kaufst, sagt man, tauschen Sie jetzt Ihren alten Schwellkörper. Schatz, der Penis ist zwar zu 60% aus Hydrogel, aber ich schwöre, die Gefühle sind echt.
Ich glaube, ich wäre ready für einen Wein jetzt. Nee.
Ab wie viel Prozent künstlich würdest du sagen, bist du noch Mensch?
Das ist eine total gute Frage. Was macht Menschsein überhaupt aus, ne? Am End. Jetzt schweifen wir in die Philosophie ab.
Wie läuft das wohl bei Dating-Apps, dass du das in Zukunft dann auch angeben musst, von wegen natürlich, gedruckt oder beides? Ne? Swipe jetzt nach rechts für biomechanisch kompatibel. Ich fand das ganz spannend, dass da stand, sie mussten die Erektion noch mit Nervenstimulation hervorrufen.
Ja,
Liebe,
das ist doch immer Nervenstimulation, also was macht ihr denn sonst?
Ja, das stimmt, ja, aber ich glaube, das ist externe Stimulation, also du drückst auf den Knopf und, ne?
Ja, ja.
Man muss immer aufpassen bei IT-Sicherheit, das Internet of Things.
Oh, ja. Ne?
Es ist schon schlimm genug, sich vorzustellen, dass die meine Küchenmaschine oder meine Haustür hacken oder mein Smart Meter, aber einen ferngesteuerten Penis möchte man echt nicht haben.
Naja, also ich sag mal so, ist schon auf dem Markt, ne? Also... So ist nicht.
So ein gedrucktes Organ verändert ja auch komplett die Medizin. Ja, also dann gehst du demnächst zur Urologin und sagst dann, Frau Doktor, hier mein 3D-gedruckter Schwellkörper, der hat einen Firmware-Bug, können Sie das updaten? ist dann keine Firmware mehr, ist dann nur noch Software.
Oh mein Gott!
Ich glaube, ich wäre auch bereit für einen Wein.
Ob Wein, alkoholfrei, ob Traubensaftschorle, egal, richtet sie euch. Ich habe die Woche einen wissenschaftlichen Beweis dafür gelesen, meiner Meinung nach, dass der Pixar-Film Ratatouille wahr ist, eine wahre Geschichte ist und nach einer wahren Begebenheit mindestens oder zumindest besteht die Möglichkeit, dass Ratten richtige Kulinariker sind, mindestens Weinkenner. Und ich dachte irgendwie jetzt so, die Saison der Weinfeste beginnt ja auch bei uns hier langsam in der Region. Also falls ihr genauso schlecht seid wie ich im Weine erkennen, könnt ihr euch vielleicht eine Ratte schnappen, die dir dann euch so unter die Käppi setzt, während ihr auf dem Weinfest seid, und die sagt euch dann, was ihr über die Weine fachsimpeln könnt. Oder zumindest könnt ihr dann Riesling von Sauvignon Blanc unterscheiden. Das haben nämlich Ratten gelernt. Könntest du das so aus dem Stegreif, Enias? Weißt du immer so, ah ja, das ist jetzt ein, dies, das, das oder hier und da?
Ob ich auf eurem Weinfest bestehen würde, weiß ich nicht als Weinkönigin, aber besagte Sorten, glaube ich, kriege ich noch auseinander.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, auf gar keinen Fall, aber ich habe mich auch damit einfach in meinem Leben bisher marginal nur mit beschäftigt. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wie haben die Ratten mit den Namen, pass auf, Badger, Darren, Addison, Hero, Lionel, Peanuts, Sean, Thomas und Schrödinger gelernt, Sauvignon Blanc von Riesling zu unterscheiden? Besonders lustig fand ich, dass die Ratte namens Schrödinger, die war, die eindeutig am schlechtesten performt hat in dem Ganzen, die war nicht so gut da drin. Also, es ist ja erstmal nicht neu, dass Ratten eigentlich ganz gut riechen können.
Erwin Schrödinger ist in der Physik auch nicht nur dafür bekannt, dass er sich mit Wein gut auskennt.
Naja, vielleicht war die Ratte einfach woanders sehr schlau, in Quantenphysik zum Beispiel. Ja. Naja, es ist ja erstmal nicht neu, dass Ratten gut riechen können. Die haben viel mehr Geruchsrezeptoren oder zumindest auch mehr Gene, die für Geruch zuständig sind als wir Menschen. Aber warum ist es jetzt krass, dass eben immerhin 6 von den 9 Ratten, die da untersucht wurden, das ganz gut hinkriegen? Also, ich muss sagen, ich finde diese Hypothese so ein bisschen mal wieder sehr menschenzentriert gedacht. Aber die sagen, bisher haben wir gedacht, dass man für sowas wie 2 Bouquets unterscheiden oder so ein Konzept davon zu haben, so riecht diese Weinsorte und so riecht diese andere Weinsorte, dass man dafür komplexe Sprache und komplexe kognitive Fähigkeiten braucht. Ich persönlich denke mir jetzt, naja, okay, Geruch war halt schon vor der Sprache da. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das jetzt so... Naja, auf jeden Fall, das war die Vorannahme. Und Ratten können das also auch ohne eine krasse Sprache und irgendwie ohne ein riesiges Gehirn, diese Großkonzepte von Konzept Riesling und Konzept Sauvignon Blanc unterscheiden.
Aber also, was heißt denn das Geruchskonzept? Ist das Geruchskonzept einfach nur eine hochtrabende Formulierung für den Geruch? Also können sie einfach den Geruch unterscheiden, oder?
Naja, es geht ja nicht darum, dass sie einen Wein unterscheiden, sondern dass sie alle Sauvignon Blancs von allen Rieslingen unterscheiden können, weißt du?
Okay.
Also du musst checken, dass es irgendwie so eine Kategorie gibt und es nicht nur um diesen einen Geruch gibt, den du unterscheiden musst. Ja. Ich habe mich jetzt gefragt, kann ich von diesem Experiment lernen, wie ich lerne, zwischen einem Sauvignon Blanc und einem Riesling zu unterscheiden?
Man könnte, also wenn die Ratte das kann, dann wirst du es auch hinkriegen. Wobei, Ratten haben ja eine sehr feine Nase, ne?
Ja, eben. Also ich frage mich das, aber man könnte es mir jetzt natürlich mal probieren, mich wie so eine Ratte zu trainieren, mich in so eine Box zu setzen, Loch in der Wand, da ist ein Karussell vor meiner Nase dann und da sind 4-mal Sauvignon Blanc, 4-mal Riesling drauf. Und das erste Mal lernt die Ratte überhaupt, es sind 2 Gerüche, die ich da irgendwie erkennen soll. Und sie bekommt halt immer dann, wenn sie die richtige Taste drückt zu Geruch A, die rechte Taste, kriegt sie was. Und das lernt sie dann nach und nach, aha, irgendwie sind das 2 verschiedene Sachen. Und dann im Testszenario werden andere Weine genommen, die eben zur Riesling- oder Sauvignon Blanc-Familie gehören. Und die muss sie dann richtig zuordnen unter die vorher gelernten Kategorien nach Ähnlichkeit.
Wenn du an die Ratte von Ratatouille denkst, im Sinne von Feinschmecker, müsste man das Rattenkarussell, das Weißweinkarussell ja nochmal machen mit tollem Qualitätsriesling und Tafelwein aus dem Tetrapack, dass die Ratte auch dann nicht nur die Sorten unterscheidet, sondern auch, ich sag mal, vielleicht Qualitätsunterschiede schnüffelt. Aber das vielleicht für eine weitere Studie.
Aber die waren durchaus teuer, die Weine, gell? Also so 50 Euro, der eine irgendwie, also klar, so 10 Euro Weine waren auch dabei, aber 70 Euro war auch dabei. Die haben sich's richtig kosten lassen.
Ich weiß ganz genau, was da die Motivation war, diese teuren Weine zu kaufen für ein angebliches Rattenexperiment. Vor kurzem haben wir uns hier bei Fakt ab ja darüber unterhalten, wie man einen toten Wal entsorgt. Bei so einem toten Wal ist ja das Risiko, dass der aufgepumpt wird, weil der innen drin fault und die Gase kommen dann raus, aber die Hautschicht ist so dick, dann wird der immer dicker, weil das Gas nicht raus kann und dann platzt der. Und ich habe mich gefragt, ob das nicht auch bei einem Menschen passieren kann.
Und fairer Punkt.
Dazu hat uns Julius geschrieben, danke dafür. Er sagt, ja, das kann passieren und er hat sogar ein echtes, prominentes Beispiel aus der Geschichte gebracht. Herzlich willkommen zu unserem History-Podcast, Fucked Up History. Wir machen jetzt einfach einen neuen Ableger. Wir sind im Oktober 1958. Es geht um Papst Pius XII. Sagt ihr da was?
Ist das nicht der, der irgendwas mit NS-Verbrechen oder nur so kurz war?
Genau gesagt hat er eigentlich überhaupt nichts mit NS-Verbrechen, obwohl er genau zur Zeit Papst war. Also der hat die Augen zugemacht.
Ja.
Der ist in den 40ern irgendwie Papst geworden. Das, worum es jetzt geht, spielt aber, wie gesagt, 1958. Pius wollte wohl nicht, dass man ihn so konserviert nach seinem Tod, wie das für einen Papst üblich ist. Jahrhundertealte Tradition, man balsamiert den Leichnam ein, damit man den noch mehrere Tage dahinstellen kann, damit alle Leute sich verabschieden können. Was machst du, um dich zu konservieren?
Naja, man zieht das Gehirn durch die Nase raus, haben wir von den Ägyptern gelernt. Man nimmt die Organe raus, oder?
Durch welche Körperöffnung, dass man das Gehirn rauszieht, weiß ich nicht. Aber Nase klingt plausibel. Also du nimmst die Organe raus, klar.
Ja.
Und ersetzt das Blut durch irgendeine konservierende Flüssigkeit. Aber nicht so bei Pius. Dessen Leibarzt, merkt euch bitte diesen Namen, Riccardo Galeazzi-Lisi.
Mhm, merke ich mir.
Wenn der auf dem Praxisschild steht, vielleicht nochmal überlegen, ob es auch Alternativen gibt, alternative Behandlung. Der hat sich überlegt, lass den Papst doch konservieren mit Kräutern und ätherischen Ölen.
Mhm.
Dazu musste der Leichnam blöderweise in Castel Gandolfo in Klarsichtfolie gehüllt werden, weil diese Kräutermarinade einziehen musste. Das war jetzt nicht besonders würdig.
Ja.
Und außerdem hat es auch die Verwesung nicht aufgehalten. Und während der Prozession von Castel Gandolfo nach Rom zersetzte sich der Papst in Minutenschnelle praktisch vor den Augen des Trauerzugs. Und es soll aus dem Sarg laute Knall- und Zischgeräusche gegeben haben, weil da Faulgas raus musste. Der Papst ist geplatzt wie ein Wal.
Was? Gibt's davon Videoaufnahmen?
Oh, schwerer Recherchefehler. Ich habe noch gar nicht, schweres Versäumnis. Habe ich gar nicht geguckt. Aus Pietätgründen.
Wahrscheinlich wurden die alle gelöscht oder so.
Warte ab. Mit Pietät war es damals nicht so. Also kurz noch wie ist diese Prozession ausgegangen? Der Papst hat nicht nur gezischt und geknallt, er hat sich auch verfärbt. Der ist dunkelgrün angefault. Und deshalb hat man den im Petersdom vorsichtshalber auf einen meterhohen, auf ein Podest hingestellt, aufgebahrt, damit man, wenn man da hingeht, nicht aus der Nähe sieht, dass der grün ist. Und er hat so schrecklich wohl nach Verwesung gestunken, dass von der Schweizer Garde, die Wachen da, dass die reihenweise ohnmächtig geworden sind und alle paar Minuten ausgetauscht werden mussten.
Ach du Scheiße. Oh Gott, das ist ja grauenvoll.
Es ist wirklich grauenvoll. Ich habe mich gefragt, warum wollte Pius das nicht? Und dieser Arzt hat danach ja auch Auskunft erteilt. Er hat gesagt, also eine Organentnahme wollte Pius nicht, sondern er wollte bestattet werden, wie Gott ihn geschaffen hat. Was für einen gläubigen Menschen, finde ich, ein nachvollziehbarer Wunsch ist.
Also auch nackt?
Pius hat ja dazu leider nichts schriftlich hinterlassen, alles nur seinem Leibarzt offenbar mitgeteilt und auch der Wunsch, ich möchte bestattet werden, wie Gott mich geschaffen hat, impliziert jetzt nicht automatisch, dass man vorher noch mariniert wird. Der Arzt hat sich also für ein Konservierungsverfahren entschieden, was angeblich bei Jesus Christus verwandt worden ist und ich möchte niemandem zu nahe treten. Ja? Also unabhängig von religiösen Gefühlen, was bei Jesus gut war, muss heute 2000 Jahre später nicht automatisch immer noch gut sein. So.
Vielleicht gibt es auch ein paar Überlieferungsungenauigkeiten, ne? You don't know.
Ja. Also der Leibarzt des Papstes hat also damals gesagt, er wollte das so. Ende. Keiner konnte das belegen. Er war vorher schon auf dem Radar, sag ich mal. Er hat nämlich, während er Leibarzt des Papstes war, Werbung für ein von ihm erfundenes Vitalisierungspräparat gemacht. Heute würde man sagen, Nahrungsergänzungsmittel oder im Fachterminus auch Bullshit. basierend auf dem Futtersaft der Bienenkönigin, also Gelee Royal.
Ja.
Und hat auf Fachkongressen behauptet, das ist gut als Vorbeugung gegen Krebs.
Das ist natürlich ein Stretch, ne? Das ist ein bisschen gewagt.
Ja, und Pius hat ihm gesagt, lass mal Krebsforschung. Ist besser, in dem Bereich nicht. Er hätte ihn feuern sollen. Denn direkt nach dem Tod hat besagter Arzt auch noch ein Tagebuch an die Presse verkauft mit Notizen, die er gemacht hat, während der Papst gestorben ist.
Was ist denn das für ein wilder Typ?
Dienstag 20 Uhr. Es war nicht notwendig, den Katheterismus, einen Eingriff zur Entlastung der Blase, zu wiederholen, da der Heilige Vater spontan eine ausreichende Menge Urin ausgesondert hat. Er hat auch eine Fotokamera ans Sterbebett geschmuggelt und Bilder geknipst, wie Pius mit dem Tod ringt, und hat sie der Presse angeboten.
Was geht mit dem Typen?
Ja, die Ärztekammer hat ihn dann wegen Verstoßes gegen die Schweigepflicht ausgeschlossen und der Vatikan hat ihm lebenslanges Hausverbot erteilt.
Als ob irgendwie dieser Hokuspokus mit seinem Kräuterzeug und die weirde Krebsforschung nicht auch schon genug Gründe dafür gewesen wären.
Also er hat am Ende wohl gedacht, mein Drops hier ist gelutscht, meine Karriere ist wahrscheinlich beendet. Jetzt noch schnell ein bisschen Kohle machen. Mhm. Der Vatikan hat also gesagt, Hausverbot, aber er hat sich noch ein Andenken mitgenommen. Später hat er zugegeben, er hat noch den elektrischen Rasierer des Papstes mit nach Hause genommen.
Musste er den zurückgeben oder hat er den jetzt immer noch? Oder er ist wahrscheinlich tot mittlerweile, aber.
Er ist tot. Über den Rasierer, über den Verbleib des Rasierers ist mir nichts bekannt.
Ist die Frage, wurde dann unser, wie heißt er nochmal, Mist, ich wollte mir den Namen merken, Galeazzi Lisi,
ja, genau.
Wie wurde er wiederum bestattet? Hat er sich auch mit seiner Tinktur einbalsamieren lassen?
Das wäre konsequent, also aber ich glaube, nachdem er gesehen hat, was der Effekt war, hat er vielleicht davon Abstand genommen.
Er ging mit einem lauten Knall. Ich habe mal gerade nebenher geguckt, übrigens, es gibt Videos, muss man jetzt mal ganz genau hinhören, ob man dann so leises Knallen hört. Und es ist auch Schweizer Garde zu sehen. Ich habe jetzt auch keine umfallen sehen, aber wir können das ja mal auf Instagram verteilen und Recherche an alle. Hört mal ganz genau hin. Ich habe auch noch Post bekommen von Carsten. Ne, nochmal kurze Erinnerung, ihr könnt uns immer gerne schreiben, per WhatsApp, per E-Mail, auf Instagram, wo ihr wollt. Alles dazu steht in den Shownotes. Wir haben nämlich letzte Woche ja über Krähen gesprochen, Sina. Und ich habe erzählt, dass hier in Mainz es jemanden gibt, eine Frau mit einem Hund, die sich mit einem Raben angefreundet haben. Und wenn die an der, ich glaube, es ist so Kaiserstraße oder so, unterwegs sind, dann kommt der Rabe dazu und geht mit denen Gassi. Und jetzt schreibt Carsten, das gibt's bei uns in Fulda, Talkassel auch. Und er hat auch Videos mitgeschickt und das ist total süß. Und zwar wird der Rabe oder der Rabenvogel Rudi genannt. So hat ihn wohl eine Nachbarin von Carsten genannt. Und diese Rudi liebt Leckerli von den Hunden und geht auch immer mit denen spazieren und weiß, naja, wenn ich so ein bisschen hinkomme, dann kriege ich ab und zu ein Leckerli. Und hat auch irgendwie nicht so richtig Angst vor den Hunden und läuft da immer mit. Also es scheint kein reines Mainzer Phänomen zu sein, dass sich hier Raben mit Hundebesitzern anfreunden.
Falls ihr uns gerade beim Gassi gehen hört, schaut doch mal, ob ihr euch auch irgendwie einen Raben aufgabeln könnt und eine neue Freundschaft schließen könnt. Ist immer gut.
Haja. Und ich sag's euch, wir machen euch auch noch zu Weinkennern.
Peniskennern.
Ich wollte gerade sagen, sag ich's? Okay, wir haben's gesagt. Hier werdet ihr nicht enttäuscht. Ich wünsche euch eine schöne Woche und hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder.
Anatomische Grundkenntnisse sind immer gut.
Ja, okay.
Tschüss. Ja,
tschüss.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Ich bin Oke Van Dixen und die Beatles sind mein Lebensthema. Die Musik kennt jeder. Beatlemania, kreischende Fans, Nummer 1 Hits ohne Ende. The Beatles, bring them on! Aber wie sind die Beatles die Beatles geworden? Darum geht es im Podcast Becoming the Beatles, die Hamburger Jahre.
Rundstück warm und ein Tasse Tee, bitte.
Die Geschichte der Beatles beginnt eigentlich in Hamburg. Die ersten Auftritte in einem Stripclub laufen schlecht. Aber die Jungs aus Liverpool, die wollen es und schaffen es. We grew up in Hamburg, hat John Lennon gesagt. Was das bedeutet, davon erzählt unser Podcast. Alle Folgen von Becoming the Beatles gibt es in der ARD Audiothek. Am besten direkt abonnieren, dann verpasst ihr nichts.